Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Herzlich willkommen zum NeoCast, die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Heute begrüße ich Sie mal wieder zu einem NeoCast Special. Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Rechtsanwalt Dr. Roland Opoff. Also, sehr geehrter Herr Dr. Opoff, ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, unser NeoCast Special mit Ihrer Expertise zu bereichern. Unser Special vertieft einmal im Quartal ein Thema, welches auch für Eltern oder Schwangere von Interesse ist. Und Sie sind seit vielen Jahren als Anwalt tätig, der insbesondere Eltern in medizinrechtlichen Fragen unterstützt. Daher freue ich mich, mit Ihnen unser heutiges Thema besprechen zu dürfen, was man bei der Behandlung Neugeborener aus juristischer Sicht beachten sollte. Aber zunächst zu Ihrer Person. Sie sind seit 2007 Fachanwalt für Medizinrecht und haben wenig später einen Masterstudiengang Medizin, Ethik, Recht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg abgeschlossen. Und in diesem Zusammenhang waren Sie selber schon bei einigen Geburten im Kreißsaal tätig. Wie kam es dazu?
Ja, wie kam es dazu? Es ist tatsächlich so, dass dieses interdisziplinäre Studium Medizin, Ethik, Recht eben von mir nach einigen Jahren beruflicher Tätigkeit als Anwalt dann nochmal so als Herausforderung gesehen worden ist. Und es ist ein interdisziplinäres Studium gewesen, wo ich eben selber mit Medizinern, mit Theologen, mit Philosophen, mit Juristen interdisziplinär Seminare besucht habe, Vorlesungen gehört habe. Und Teil des Studiums war eben auch ein Praktikum. Und es war für mich immer klar, dieses Praktikum muss natürlich ein klinisches Praktikum sein. Und ich war dann also tatsächlich gut 3 Wochen auf dem Kreißsaal in der Universitätsfrauenklinik in Marburg und habe dort, wenn ich die Zahl noch richtig erinnere, 76 Geburten mitgemacht und davon 9 Sektio-Entbindungen. Und das war eben Teil der Idee dieses Studiums. Und ja, es war natürlich wunderbar. Ich habe in diesen 3 Wochen nicht nur unheimlich gute Gespräche geführt mit Hebammen, mit Geburtshelfern, Geburtshelferinnen, mit Kinderärzten, Kinderärztinnen, sondern ich habe natürlich auch nachts dort gesessen beim Schichtdienst, Kaffee getrunken, auf die nächste Gebärende gewartet und natürlich auch viele Gespräche mitgehört mit Schwangeren und Gebärenden. Und das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Also ich habe ja immer versucht, ich bin ja als Patientenanwalt erstmal nicht regelhaft in der Klinik, aber ich wollte einfach mal eben auch über den Tellerrand auch in der klinischen Praxis schauen. Und deswegen war das wunderbar bei diesen Geburten. Und abends habe ich dann immer noch meine Frau angerufen, habe gesagt, hör mal, schau mal ins Babyjournal hier von der Uni-Frauenklinik. Heute ist, weiß ich nicht, der Lukas oder die Marie geboren. Da war ich heute dabei. Also wunderbare Zeit, sehr wertvoll. Ich habe auch mit vielen noch Kontakt, die ich damals kennengelernt habe.
Ist ja wirklich spannend und ich glaube, diese Perspektive mal, wenn man interdisziplinär arbeitet und jetzt nicht nur in der Medizin, sondern wirklich ganz andere Bereiche hat, da mal wirklich tiefer einzusteigen, hilft wahrscheinlich an vielen Stellen, sich auch besser zu verstehen, weil ja dieses Wording ganz anderes ist, weil es jetzt im juristischen oder im medizinischen Bereich ist. Sehr spannend.
Unbedingt. Also man muss ja dazu sagen, ich bin jetzt fast 32 Jahre als Anwalt im Geburtsschadensrecht tätig und habe in diesen, wie gesagt, knapp 32 Jahren ungefähr 3.500 Eltern mit Behinderten oder wie ich auch mal sage, mit diesen besonderen Kindern beraten und vertreten. Und das ist ja auch nach so vielen Jahren anwaltlicher Tätigkeit und ich mache das seit vielen Jahren nur noch. Ja, also ich bearbeite keine Bausachen, keine Verkehrsunfallsachen, keine Scheidungen außer der eigenen. Das ist einfach eine sehr wertvolle und auch eine sehr dankbare Arbeit natürlich für mich als Anwalt. Und ich bin bis heute immer auch sehr beeindruckt vom Einsatz und der Professionalität natürlich der Eltern, die ich da und dort immer wieder sehe. Aber es ist mir immer auch wichtig gewesen, natürlich auch die andere Seite, um es mal so zu formulieren, zu sehen. Also wie denkt die Hebamme oder wie denkt der Geburtshelfer in so einer Entbindungssituation? Und natürlich geht es auch darum, dass ich dieses medizinische Know-how zumindest theoretisch auch beherrsche. Also ich denke mal, in der Theorie bin ich irgendwo auch vielleicht so ein kleiner Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Aber ich kann mich noch erinnern, dass Professor Schmidt, der damalige Chef der Uni-Frauenklinik in Marburg, gesagt hat, Herr Dr. Oboff, Sie können überall mit hinkommen, aber bitte fassen Sie nichts an. Nicht? Also, das war das Wichtige. Und also wirklich ganz tolle Zeit. Und es hat mir geholfen, eben auch den Blick zu schärfen, auch wenn Eltern mir gegenüber sitzen, die sich, sagen wir mal, über Dinge in Anführungsstrichen beschweren oder beklagen. Mhm. Und dann kann ich manchmal, also gerade wenn es um Gesprächssituationen geht, doch auch darauf zurückgreifen, dass ich sage, naja, Sie müssen jetzt dieses, jenes, welches aus der klinischen Praxis eben auch berücksichtigen. Es ist viel zu tun, die Mitarbeiterinnen sind überlastet und so weiter und so weiter.
Okay. Wie ist es eigentlich, muss ich mal fragen, wenn man als Anwalt sozusagen im Studium hat, hat man wahrscheinlich ein bisschen Medizinrecht, aber danach gibt es eine Subspezialisierung?
Im Grunde nicht. Also es gibt ja den Fachanwalt für Medizinrecht, den man nach einigen Jahren beruflicher Tätigkeit dann beantragen kann. Das ist so ein bisschen wie eine Facharztausbildung. Also man muss eine gewisse Zeit als Anwalt, als Anwältin gearbeitet haben und man muss dann so und so viele Fälle nachweisen, die man auch belegen muss. Und es kann auch, je nach Rechtsanwaltskammer, dann auch zu einer möglichen Prüfung kommen. Aber man muss eben schon so eine gewisse Zeit auch in diesem Bereich tätig gewesen sein und das eben auch nachweisen.
Okay. Okay, damit haben wir eine kurze Vorstellung Ihrer Person und eine Einführung in das Thema. Habe ich noch was vergessen, was für Sie besonders wichtig ist, so um Sie vorzustellen?
Also vielleicht das, was mir immer wichtig ist, wenn man so in der Szene, ich sag mal, über mich redet, oder lästert oder wie auch immer. Mir ist immer wichtig, was ich eingangs auch gesagt habe. Ich glaube, ich gelte schon als, ich sag mal, sachlich hart argumentierender Anwalt, aber ich versuche es nie persönlich oder polemisch werden zu lassen, weil das hilft niemandem. Und ich glaube, Kommunikation in dem Bereich ist unbedingt wichtig.
Und das ist ja auch ein Thema, was sehr emotional sein kann, ne, habe ich den Eindruck. Also weil Sie ja häufig mit denen konfrontiert werden, was nicht so gut geklappt hat und dann der Ansprechpartner sind.
Unbedingt. Also es ist so, und das ist kein Motto oder kein Imagesatz einer Werbeagentur. Ich habe hier auch in meinem Team immer wieder gesagt, die Mandanten, die Eltern, die wir vertreten, kommen zu uns mit ihren Wichtigsten, ihren Kindern. Und das bedeutet, man muss auch ein bisschen mehr sein als, ich sag mal, der fachkompetente Anwalt. Man ist immer auch ein bisschen Psychologe, man ist immer auch ein bisschen Therapeut. Und ich sage auch immer, meine Mandanten, die Eltern, die wir hier vertreten, die dürfen auch schwierig sein. Ich habe auch Eltern oder zum Teil natürlich auch vor allen Dingen alleinerziehende Mütter, die mehr oder weniger einmal in der Woche anrufen und mir Dinge berichten. Das ist rechtlich häufig irrelevant, aber man ist immer auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Freund der Familie, aber man ist ja mittendrin. Man ist in den ganzen emotionalen Konflikten, die die Eltern haben. Man hört ganz viele Dinge aus den Familien, aus Auseinandersetzungen mit anderen Behörden. Also man ist immer ein bisschen mehr als nur in Anführungsstrichen Anwalt.
Und das Thema des heutigen Neocast Special ist ja, sage ich mal, für Mediziner eher etwas ausgefallen. Und man hört aus der USA so von extremen Beispielen, wenn man jetzt juristische Aspekte in der Medizin hört. Aber in Deutschland ist das Thema eigentlich nicht ganz so präsent. Aber trotzdem würde mich und wahrscheinlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren, wie das Medizinrecht sich insbesondere in der Neonatologie so vor 50 Jahren, wie es da ausgesehen hat.
Also man kann ja sicher ganz grundsätzlich sagen, dass ja in allen Lebensbereichen, das ist ja nicht nur in der Medizin so, viele Dinge sich natürlich verrechtlich haben. Wir haben in ganz vielen Lebensbereichen Rechtsnormen, Gesetze Und die Verrechtlichung der Medizin hat natürlich auch in der Neonatologie oder auch in der Geburtshilfe nicht Halt gemacht. Und ein großes Thema für viele Mediziner ist ja insbesondere die Verschriftlichung oder die Dokumentation der Behandlung. Ich meine, vor 50 Jahren, glaube ich, hat ja niemand, weder in der Geburtshilfe noch in der Neonatologie in irgendeiner Weise groß etwas dokumentiert. Also man hat vielleicht gesagt, okay, Patientin kommt, hat man vielleicht auch den Blutdruck eingetragen, aber wenn der auch normal war, hat man auch das nicht gemacht. Und das hat sich natürlich vollständig verändert. Okay. Heute ist es natürlich auch anknüpfend an die Gesetzgebung, an die rechtlichen Rahmenbedingungen so, dass wirklich akribisch auch nachvollziehbar dokumentiert werden muss, was hat der Arzt gemacht, wie ging es dem Patienten, wie ging es dem Neugeborenen, um eben auch ex post dann auch zu rekonstruieren, ist alles richtig oder alles gut gemacht worden oder eben nicht. Und das ist etwas, was, glaube ich, die Medizin natürlich sehr verändert hat, das muss man schon sagen. Wir haben sicherlich auch, ich vergleiche das immer ganz gerne, man hat ja im Grunde eine ähnliche Situation, eine ähnliche Rechtsentwicklung am Ende des Lebens. Wir haben ja heute eine Rechtsregelung im Hinblick auf Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten. Das war vor 40 Jahren unvorstellbar.
Ja? Stimmt, ja.
Und ich sag mal auch dieser, ich übertreibe mal ein bisschen, dieser medizinische Paternalismus, das gesagt wurde, naja, wir wissen schon, was gut ist für den Patienten, da brauchen wir nicht den Patienten fragen, das hat sich natürlich geändert, gerade was das Recht am Ende des Lebens betrifft. Und das gilt natürlich auch inzwischen, muss man sagen, im Hinblick auf das Recht, ich sag mal, am Anfang des Lebens. Also bei den Fragen, wann soll behandelt werden, wie soll behandelt werden, das sind natürlich im Wesentlichen medizinische Fragen, aber wenn wir gerade bei den Extremfrühchen, was ja ganz viele ungelöste medizinische Probleme ja auch impliziert, wenn wir uns da anschauen, da sind natürlich die Eltern mit einzubeziehen und das ist ein ganz großer Konflikt, glaube ich auch, der vor 40 Jahren so überhaupt nicht vorhanden war, sondern da wurde, ich sag mal, einfach gemacht. Heute sind eben die Eltern, wie auch der Bundesgerichtshof sagt, so Sachwalter auch des Kindes und können, sollen, müssen mitentscheiden dürfen.
Es ist ja spannend, so wenn man vor 40, 50 Jahren sich die Neonatologie angeschaut hat, da sind ja noch sehr viele Kinder gestorben, viele Neugeborene gestorben. Das war ein Therapieversuch, weil keine Geräte da waren, weil keine Medikamente da waren. Da hat man ja wirklich um das Leben gekämpft. Und da war man oft mal zufrieden, wenn das Kind sozusagen überlebt hat. Und da stellte sich die Frage, glaube ich, gar nicht, jetzt, was muss ich mit den Eltern besprechen? Da hat man darum gekämpft und war zufrieden, wenn man erfolgreich war. Und das hat sich sicherlich so aus von medizinischer Seite sehr geändert. Und damit hat es wahrscheinlich auch diese Auswirkung auf das Medizinrecht, dieses Einbeziehen der Eltern und immer mehr auch diese Frage angehend, was kann ich noch machen? Was soll ich noch machen? Wo fange ich überhaupt an? Ist ja die neonatologisch geburtshilfliche Frage gerade ja wirklich am Anfang. Wie weit soll ich gehen noch? Ne?
Das ist, man hat ja, wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht, man hat ja gerade in der Geburtshilfe, in der Geburtsmedizin ja auch den Fokus im Grunde verändert. Also es gibt auch da ja einen Paradigmenwechsel, dass man, und so höre ich ja auch von einigen älteren Geburtshelfern, die gesagt haben, naja, Herr Dr. Opper, früher galt der Grundsatz, Schwangerschaft und kindliches Leben ist wiederholbar, mütterliches Leben nicht. Das heißt, die Mutter stand im Fokus und das mütterliche, zum Teil auch Überleben, stand im Mittelpunkt. Da war das ungeborene Kind sozusagen natürlich irgendwie da, aber das stand nicht im Fokus der Geburtshilfe. Das hat sich geändert. Heute ist es ja so, wir haben andere Mütter, wir haben ältere Mütter, zum Teil auch, ich sag's mal, ein bisschen böse, krankere Mütter, die eben natürlich auch in der Geburtshilfe ganz andere Herausforderungen dann verursachen. Und das führt ja eben auch dazu, dass wir ja heute natürlich mit Frühchen ja auch an eine Grenze der Lebensfähigkeit kommen, wo auch Eltern, die vielleicht dann auch nur ein Kind haben werden oder einfach nur bekommen, natürlich auch, ich sag mal, unter diesem Projekt ein Kind einen ganz anderen Erwartungsdruck aufbauen in der Neonatologie. Und das sieht man ja auch in der Reproduktionsmedizin, der Geburtshilfe. Aber man sieht es natürlich auch in der Neonatologie, dass dann eben gesagt wird, wir wollen alles versuchen mit Maximaltherapie, dass unser Kind überlebt. Sei es auch schwerst geschädigt. Und ich glaube, das hat sich sicherlich vollständig geändert. Das war, wie Sie zu Recht sagen, vor 30 Jahren ist darüber nicht diskutiert worden. Da ist das mal auch so, das Kind abgelegt worden und man wusste, okay, das Kind wird in 3 bis 5 Minuten tot sein. Und das ist eben heute anders. Und das wissen die Eltern.
Und das macht ja auch manchmal für uns Ärzte das schwierig, zu überlegen, wir haben eine Behandlung, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass das Kind geschädigt sein wird. Und man versucht ja natürlich alles Mögliche zu machen und gibt sein Bestes. Und trotzdem bleibt dann auch so ein bisschen im Hinterkopf die Möglichkeit, naja, was machen die Eltern denn, um jetzt auf das Thema nochmal zu kommen? Wie sieht's denn aus? Haben die das im Kopf, dass sie auch juristisch da vorgehen gegen die Behandlung? Das schwingt ja so ein bisschen mit. Würden Sie sagen, das hat sich in den letzten Jahren, ist es gefährlicher geworden zu praktizieren, weil man immer, also als Arzt zu praktizieren, weil man damit rechnen muss, irgendwie verklagt zu werden?
Also ich denke, nein. Ich denke, also jetzt speziell auch bei Frühchen ist es so, dass da, und das gilt ganz grundsätzlich, natürlich das Gespräch, der Informed Consent zwischen den behandelnden Neonatologen und den Eltern, der muss erreicht werden. Und das ist im Grunde auch fast nicht justiziabel. Also wenn wir an der Grenze der Lebensfähigkeit oder ich sag mal Grenze der Behandlungsnotwendigkeit sprechen, da müssen die Eltern mit einbezogen werden. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch immer wieder betone und was mir auch ganz wichtig ist, das Gespräch mit den Eltern in so einer Extremsituation, die ja medizinisch gar nicht überblicken können, was passiert da jetzt eigentlich, da ist es wichtig, die Eltern wirklich mit einzubeziehen. Am Ende ist es natürlich schon so, die Eltern sind natürlich heute informierter. Das hört man auch aus den Kreissälen. Die Schwangeren wollen einbezogen werden. Die Eltern wollen auch später beispielsweise in der weiteren Versorgung und Pflege möglicherweise auf der Frühchenstation so früh wie möglich auch als Experten mitarbeiten. Das hat sich sicherlich geändert. Ich würde aber grundsätzlich nicht sagen, dass die, ich sag mal, Klagefreudigkeit oder Klagebereitschaft gestiegen ist. Ich glaube, das Entscheidende ist, und das ist auch etwas, was anknüpft an das, was ich sage, man muss miteinander sprechen, die Eltern wollen antworten. Die Eltern wollen antworten, warum ist mein Kind behindert? Warum ist das Kind so krank, wie es ist? Und ich glaube, wenn man das Gespräch sucht, werden sich ganz viele Konflikte von selbst lösen. Das, was ich nach den, wie gesagt, über 30 Jahren immer wieder höre von den Eltern, und deswegen kommen die dann zu mir, die sagen, wir haben versucht, ein Gespräch zu führen, wir sind auf Mauern gestoßen, wir wurden fast abgewiesen und wir wollen jetzt aber wissen, was ist passiert. Und dann entsteht Wut, das ist ja ein Informationsdefizit, was die haben, dann entsteht Wut, Ohnmacht und dann kommen die, ich sag's mal so, mit der Faust in der Tasche zu mir und sagen, Herr Uphoff, wir wollen jetzt hier wissen, was ist los und da muss doch was passiert sein, sonst müssen wir mit uns sprechen. Und das ist, glaube ich, das ist der Schlüssel auch, um solche Konflikte zu vermeiden.
Ja, das finde ich spannend. Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, dass es, je mehr man die Eltern einbezieht, umso mehr Verständnis ist auch dafür da, dass sie sehen, dass auch eine Therapie nicht erfolgreich sein kann oder dass Komplikationen auftreten. Und gerade da in dieser Stelle, wenn Komplikationen aufgetreten sind oder wenn das Ergebnis nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat, gerade dann muss man noch mehr sprechen und es erklären. Und da ist es aus meiner Erfahrung mir bisher zum Glück noch nie passiert, dass dann so der juristische Weg gegangen wurde, sondern das war immer also sehr verständnisvolle Eltern, wenn man die aber wirklich den ganzen Weg mitgenommen hat und auch schon angesprochen hat, es kann passieren, dass es in die Richtung geht, wollen wir das jetzt gemeinsam machen?
Finde ich spannend. Ja, ich habe also so jetzt aus der Hüfte gesprochen, bestimmt 10% der Eltern, die vor mir sitzen, die sagen einfach, wir sind unsicher, wie es mit unserem Kind weitergeht. Unser Kind ist sehr krank und wir sind verunsichert und wir wollen ja auch eine Sicherheit für unsere Kinder oder für unser Kind, wenn wir nicht mehr da sind. Also es ist ja aus einem ganz tiefen elterlichen Bedürfnis. Also das ist auch etwas, was mir immer am Herzen liegt, die Eltern kommen nicht zu mir und sagen so, wir wollen jetzt 2, 3, 4, 5 Millionen Euro. Nein, die wollen Antworten, die wollen Informationen, die wollen eine Klärung, warum ist unser Kind behindert, beziehungsweise was passiert mit unserem Kind. Und ich habe auch durchaus natürlich Fälle, ich würde mal sagen, die Hälfte der Beratungen, die ich mache, auch nach intensiver Begutachtung, kommt zu dem Ergebnis, ich sehe hier keinen Anknüpfungspunkt, um jemanden verantwortlich dann zu verklagen, sondern ich sage einfach, wir haben die Dinge aufgeklärt. Es war beispielsweise ein extremes Frühchen oder es war eine eben nicht aufzuhaltende Frühgeburt oder die neonatologische Behandlung war eben wirklich eine Maximaltherapie und die Schädigung des Kindes ist durch die, Klammer auf, schicksalhaft verlaufende, Klammer zu, Frühgeburt verursacht worden. Und wenn die Eltern das hören, weil das schwingt ja auch immer bei vielen Müttern vor allen Dingen mit, bin ich denn schuld an der Behandlung? Und wenn man sagt, nein, es ist niemand schuld. Es ist, ich meine, die Frühgeburt und Frühgeburtlichkeit ist ja im Grunde ein ungeklärtes Thema in der Geburtshilfe und der Neonatologie. Man weiß es eben nicht, wieso, was sind die, man hat vielleicht Prädiktoren, aber im Grunde Ursachen weiß man auch nicht so genau. Kurz und gut, es ist tatsächlich so, wenn die Eltern dann nach Hause gehen können und sagen können, nein, das ist niemand schuld, dann ist das für die auch eine unheimlich befriedigende Antwort. Nicht bei allen, aber doch bei vielen.
Ja, ist interessant, so, dass Sie sagen, Sie haben viel mehr Eltern, die zu Ihnen kommen und Rat suchen. Die werden nicht für alle Eltern, wenn sie eine Klage einreichen, sondern das ist auch, allein das Gespräch reicht schon aus oder diese klärende Funktion reicht dann aus. Und was sind denn so die Gründe, wenn Sie sagen, hier, das ist ein Fall, da werde ich doch Klage einreichen und vor Gericht gehen?
Also es ist so, dass ich ja im Grunde von der Chronologie her natürlich wirklich nach und nach die Schwangerschaft, Geburt, Entbindung und nachgeburtliche Betreuung halt prüfe. Und es gibt Fälle, es gibt so die ganz klassischen Fälle, um mal chronologisch das vorzunehmen. Es gibt ganz klassische Fälle, wo beispielsweise an der Schnittstelle Frauenarzt, Entbindungsklinik gehen Informationen verloren. Der Mutterpass ist nicht gut ausgefüllt. Die Frau wird zu spät in die Entbindungsklinik eingewiesen oder überwiesen oder nicht notfallmäßig überwiesen. Also das sind so ganz klassische Fälle, wo man eben sagt, da muss die Zusammenarbeit zwischen niedergelassenem Gynäkologen und Entbindungsklinik viel besser laufen und die Frau muss auch in die richtige Klinik. Also bitte nicht in das kleine Haus mit weniger als 800 Entbindungen, sondern bitte in die große Klinik, auch wenn vielleicht 20 Minuten länger gefahren werden muss. Und dann habe ich natürlich auch innerhalb der Kliniken strukturelle und personelle, ich sag mal, Fehlerquellen, die auch, wir kommen immer wieder darauf zurück, die Kommunikation zwischen Hebamme und Facharzt ist häufig auch gestört. Die Kommunikation der Beleghebamme, die von außen in die Klinik kommt und dem fachärztlichen oder Hebammenpersonal ist immer konfliktbehaftet. Also auch da sieht man häufig Kommunikationsprobleme, Organisationsprobleme. Aber ich habe natürlich auch die klassischen Fälle, wo die Notsektion länger als 40 Minuten braucht. Ja, der Anästhesist ist nicht vor Ort.
Okay.
Und so weiter und so weiter. Und dann hat man natürlich auch die Situation, dass dann, wenn das Neugeborene auf der Welt ist und man stellt fest, ui, das ist nicht, es ist schwer deprimiert, es braucht doch mehr Beatmung, es braucht Hilfe, es braucht Unterstützung. Der Kinderarzt ist, der nicht im Haus ist, ist nicht früh genug informiert worden. Der Neonatologe braucht noch 20 Minuten. Also auch da wieder Schnittstelle, Zusammenarbeit. Und natürlich auch, ich meine, wir reden ja speziell auch über Frühchen. Natürlich, da sind ja ganz besondere Kinder, die eben auch ein ganz besonderes Know-how, eine ganz besondere Struktur und Organisation brauchen. Und das sind tatsächlich, ich habe, wie gesagt, in den ungefähr 3.500 Fällen, das ist jetzt eine geschätzte Zahl, ich würde mal sagen, in über 2.000 Fällen, es sind immer die gleichen Themen. Es ist immer Schnittstelle, Kommunikation, Information, kleine Klinik. Ich trete seit vielen Jahren dafür ein, dass wir weiter die Geburtshilfe auch zentralisieren. Mir ist das immer schleierhaft gewesen, wie man in Deutschland ein Kind auf die Welt bringt ohne Kinderarzt. Ich habe das nicht verstanden. Und dann wird immer gesagt, ja, aber früher war das ja auch so und früher haben die Mütter das ja auch. Ja, früher war eben auch alles anders. Früher waren die Mütter 30 Jahre jünger, ja nicht 30 Jahre, aber 20 Jahre jünger. Und wir haben heute eben ein ganz bestimmtes Kollektiv an Schwangeren, an Kindern und diese besonderen Kinder und diese besonderen Mütter brauchen eben besondere Strukturen. Und deswegen meine Forderung seit vielen Jahren, alle Entbindungskliniken unter 1000 Geburten schließen, gesetzlich schließen.
Da sprechen Sie mir aus dem Herzen. Die Zahlen kann man vielleicht ein bisschen diskutieren, aber das war ja auch schon mal Thema in einem Podcast mit dem Professor Rossi zusammen, Qualität, Versorgungsstruktur in Deutschland. Wenn ich mit Kollegen aus dem Ausland spreche und erzähle, dass wir mit 2500 Geburten eine der großen Kliniken sind, dann gucken die mich an und lächeln mich an und sagen, na, wir fangen bei 10.000 an. Ne? Also das ist so die Relation dazu.
Aber es ist natürlich ein politisches Thema, ganz klar, ja. Aber man weiß ja insbesondere hier aus den großen Zahlen auch der hessischen Pränatalerhebung, und das ist ja eine mit der langjährigsten Studien und Datenerhebung. Wie ist das mal, ich glaube von Herrn Misselwitz damals, dem Leiter, ist das mal so ganz plakativ, klein, gemütlich, tödlich. Ja, und das bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Aber das ist ein ganz schwerer Prozess, weil natürlich auch viele Berufsverbände da mitmischen. Klar. Und da geht's um Geld und da geht's auch um um eine Menge Geld.
Aber interessanterweise gibt es ja die Zahlen, die belegen, die Evidenz ist ja da, ne, dass sich Geburtenzahlen wirklich mit dem Outcome übereinstimmen. Ja. Aber das Interessante ist, Sie hatten ja gesagt, es ist viel Kommunikation, die sozusagen schieflaufen kann. Aber das ist ja gerade der Punkt, den man schlecht nachweisen kann, oder?
Naja, mal so gesagt, Aufklärung, Information der Gebärenden oder später der Eltern, da muss man eben schauen. Ich meine, wir wollen ja in die digitale Zukunft starten. Und ich habe auch noch nie verstanden, ich meine, was spricht denn dagegen, so ein Gespräch aufzuzeichnen und einfach aufzunehmen? Und ich meine, ich weiß, dass die großen medizinischen Verlage stellen ja inzwischen ihre Aufklärungsbögen auch online zur Verfügung. Und das wird alles digitalisiert. Was spricht dagegen, wenn man jetzt als Kliniker dann mit seinem Tablet oder was auch immer dieses Aufklärungsgespräch führt oder überhaupt ein Gespräch, dass man sagt, so, wir wollen jetzt über dieses, jenes, welches, über die weiteren Behandlungsmethoden oder was auch immer sprechen, und wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich das aufzeichnen. Das habe ich noch nicht. Ne?
Kann ich sofort beantworten. Das sind Sie, der dagegen spricht. Das ist ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, aus einer anderen Perspektive. Ich möchte eigentlich Gespräche aufzeichnen, um den jungen Kollegen das beizubringen. Also, dass man das aufzeichnet und sich selber danach anguckt, was habe ich den Eltern erzählt. Genau. Und das Argument, was andauernd kommt, ist, mache ich nicht, weil ich Angst habe, dass das gegen mich verwendet wird. Das ist genau der Punkt. Ähnliches Argument ist Erstversorgung. Reanimation aufzeichnen per Video ist absolut genial, ist nachgewiesen, dass es was bringt, dass es hilfreich ist für die Ausbildung, für alles. Aber das Hauptargument ist immer von der Rechtsabteilung aus den Krankenhäusern und so weiter. Damit holen wir uns den Anwalt ins Haus.
Den Opa ins Haus. Ja, aber tatsächlich ist es ja so, nehmen wir nochmal das Aufklärungsgespräch oder auch die Reanimation. So, wenn Sie jetzt nichts aufzeichnen, dann ist es doch tatsächlich so, dann müssen Sie ja, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, natürlich zumindest den groben Inhalt des Aufklärungsgesprächs dokumentieren, verschriftlich, ja. Und Sie müssen die Reanimationsmaßnahmen nicht unmittelbar, aber doch in zeitlichem Zusammenhang auch niederlegen. Und dann wird auch gesagt, oh, jetzt muss ich mich da noch hinsetzen und alles verschriftlichen, sonst kommt wieder der Opa und verklagt uns. Was spricht dagegen? Weil das ist ja im Grunde in jeder Hinsicht gut und richtig, wenn man es eben gut und richtig macht, dass man es
Ja.
Natürlich, ich gebe Ihnen natürlich recht, wenn man anhand des Films dann sehen würde, okay, mein Gott, was macht der da mit dem Tubus? Ja, natürlich, aber ich meine, dann ist das so.
Also da muss man das gleich so sehen. Nee, klar. Also bei dem Film, da bin ich auch immer Argument, wo ich den Kollegen sage, ihr macht wahrscheinlich alles richtig. Und es gibt, ich habe ehrlicherweise noch nie einen Film gesehen, wo ich sagen würde, oh, den, wenn ich den jetzt mal einmal zeigen würde, das geht überhaupt nicht. Habe ich noch nie, und ich habe wirklich schon viele Videos gesehen, weil es so eines meiner Themen ist. Da bin ich auch überzeugt, dass es eher uns Ärzten, sage ich mal, helfen würde. Bei den Gesprächen bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob wirklich immer ins Detail alles so tiefgehend besprochen wird, wie es in dem Aufklärungsbogen drin steht, wie es denn manchmal gefordert wird und so, bin ich mir nicht sicher.
Also Aufklärungsbögen, Aufklärungsformular oder überhaupt das Aufklärungsgespräch ist ja nun wirklich auch ein ganz besonderes und sicherlich auch medizinrechtlich sehr komplexes Thema. Auch das ist ja, wenn man mal 30, 40 Jahre zurückgeht, da galt der medizinische Paternalismus. Meine Masterarbeit, die ich über die Indikation und Aufklärung der werdenden Mutter über die Sektio geschrieben habe, hatte so als Untertitel die Sektio weg vom medizinischen Paternalismus hin zur Dienstleistung an der Gebärenden. Ja? Und okay. Aufklärung heißt ja, und so sagt ja auch das Bundesverfassungsgericht, der Patient muss wissen, was passiert jetzt mit mir. Und das ist eben ein grundgesetzlich geschütztes Selbstbestimmungsrecht, was eben das Bundesverfassungsgericht zu Recht hoch ansetzt. Mhm. Ich komme mal kurz zurück. Das ist am Ende des Lebens im Grunde genauso wie am Anfang des Lebens oder im Laufe einer medizinischen Behandlung und zu Beginn eben im Wesentlichen auch durch die Eltern. Und ich finde, bei den Aufklärungsbögen ist es so, ich glaube, da kann man ganz viel Stress und Unruhe bei den Medizinern wegnehmen, indem man einfach sagt, nehmt doch die Aufklärungsbögen als Hilfe, als wirklich als einen Korridor, den ihr sozusagen ablesen müsst, die inhaltlich und auch mit den Patienten dann individuell besprochen werden müssen. Und dann ist das in aller Regel nicht schwer. Das ist aber auch eine Frage, ob man das trainiert. Ich meine, man hat ja eine asymmetrische Information. Also der Mediziner ist ja immer der Experte. Ja. Aber ich meine, ich habe das gleiche Problem ja auch mit den Eltern hier. Es gibt ja auch Mandanten, die zu mir kommen und sagen, ja, ich habe schon gesehen, also der Bundesgerichtshof, der hat ja schon 1993
das. Okay.
Auch das ist mir nicht unbekannt. Ja.
Okay.
Und das Aufklärung heißt nicht, dass man die Behandlung abgibt, sondern die Behandlung muss weitergeführt werden vom Mediziner, vom Experten, aber eben unter Einbeziehung der Eltern.
Wenn ich jetzt mal die Perspektive so ein bisschen ändere auf den Arzt, aus Ihrer Sicht, was sollte der Arzt oder die Ärztin berücksichtigen, wenn sie den Eindruck haben, dass etwas nicht so gut gelaufen ist?
Also wir kommen immer wieder darauf zurück, das Gespräch suchen. Und das Gespräch muss geführt werden und ich würde auch sagen aktiv geführt werden. Es gilt immer wieder so diese mehr um dass ich von Medizinern dann höre, die sagen, ja, ich darf ja nicht mit den Eltern sprechen, weil ich verliere dann ja den Versicherungsschutz. Das ist und bleibt Unsinn. Sie können jedes Gespräch mit den Eltern, ich sage ja immer, Sie müssen dieses Gespräch mit den Eltern führen. Sie sollten natürlich nicht in der Weise, ich übertreibe jetzt mal, das Gespräch derart führen, dass Sie sagen, also schauen Sie mal, ich glaube, wir haben da einen Fehler gemacht, aber es ist ja vollkommen egal, unsere Versicherung wird zahlen. Das geht natürlich nicht.
Okay.
Aber das ist wie in einem Verkehrsunfall. Auch das ist nichts Besonderes in Versicherungswelt. Aber Sie sollten das Gespräch führen und sagen, also dieses, jenes, welches ist wohl nicht so gut gelaufen. Wir haben das im Team nochmal erörtert. Wir wollen Sie aber auf jeden Fall schon mal darüber unterrichten, dass wir das jetzt nochmal genauer eruieren, dass wir auch gegebenenfalls hier mit unserem Justiziariat oder mit unserer Versicherung Kontakt aufnehmen und wir würden Sie bitten, erstmal dieses Gesprächsangebot anzunehmen. Wir stehen zu einem Gespräch zur Verfügung, wenn Sie weitere Fragen haben und wenn die Versicherung eben sagt, hier sind Fehler gemacht worden, was wir derzeit noch nicht so abschließend beurteilen können, dann werden wir uns dafür einsetzen, dass Sie entschädigt werden. Wenn aber rauskommt, es ist alles gut, dann muss man sehen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, die Hand
reichen. Ja, ist ja spannend, ja.
Die Hand reichen ist immer das Entscheidende.
Ja, ich habe das auch schon öfter gehört, sozusagen dieses Argument, ja, Versicherungsschutz und da soll man nichts zugeben oder so. Aber ja.
Aber das ist nochmal, das ist wie bei einem Verkehrsunfall. Auch bei einem Verkehrsunfall, auch das weiß fast auch jeder, aber das ist also nicht spezielles im Medizinrecht. Wenn Sie in einem Verkehrsunfall aussteigen und sagen, es ist vollkommen egal, meine Versicherung wird zahlen, dann wird die Versicherung sagen, nee, nee, so geht das nicht, sondern wir müssen das schon prüfen dürfen. Und genauso ist es im Medizinrecht. Ja. Es ist, ich habe in den fast 32 Jahren kein einziges Mal in diesen 3500 Fällen, kein einziges Mal erlebt, dass eine Versicherung, eine Haftpflichtversicherung des Arztes oder der Klinik abgelehnt hat, zu bezahlen, weil gesagt wurde, ja, grundsätzlich müssten wir ja zahlen, aber weil der Arzt das schon eingeräumt hat, verweigern wir den Deckungsschutz. Okay. Kein einziges Mal. Okay. Ist auch so kein Fall bekannt. Ich meine, da müsste man vielleicht mal ein paar Ärztevertreter fragen, aber ich kann es mir fast nicht mehr.
Ah ja, wichtige Information. Okay. Wenn man jetzt so ein bisschen weiter guckt, wir haben ja vor 50 Jahren gestartet und jetzt so ein bisschen in die Zukunft guckt, was denken Sie, in welche Richtung geht die Entwicklung? Wenn wir irgendwann diese amerikanischen Verhältnisse haben, wo die Anwälte schon auf dem Flur sitzen und dann...
Die Ambulance Chaser, nicht die Ambulance.
Genau, genau. Ja, ja.
Nein, also da kann ich ganz, ganz sicher sagen, ich habe selber auch während meines Studiums ein knappes Jahr in den USA studiert und kenne ein bisschen das Rechtssystem. Wir werden definitiv auch in 20, 30 Jahren keine amerikanischen Verhältnisse haben. Wir haben hier in Deutschland eine über 50, 60 Jahre sich entwickelnde Dogmatik. Wir haben Grundsätze, wir haben Grundregeln, die auch dogmatisch so klar und deutlich sind und zwischenzeitlich ja eben auch gesetzlich geregelt sind. Wir haben ja das Patientenrechtegesetz und das kennen die Amerikaner ja nicht. Die Amerikaner leben ja vom sogenannten Case Law, also da wird jeder Einzelfall möglicherweise als Präjudiz für einen anderen Fall genommen. Das kennen wir hier nicht, sodass also wir gar nicht so diesen Schwankungen unterlegen sind, im Sinne von, dass wenn ein Fall mal neu entschieden worden ist, dann ändert sich alles, sondern wir haben mit unserer Dogmatik eine ganz, ganz wesentliche Grundlage. Hinzu kommt, und das wissen auch viele nicht, die Amerikaner haben ja die sogenannten punitive damages, also die bestrafenden Schadenersatzzahlungen. Also man erhält Schadenersatz als Patient und der Arzt soll sozusagen durch die Zahlung des Schadenersatzes auch noch bestraft werden.
Okay.
Diese Straffunktion hat das deutsche Schadenersatzrecht nicht. Und weil er eben bestraft werden soll, wird der Schadenersatz erhöht. Das kennt das deutsche Schadenersatzrecht nicht und das ist auch im BGB so nicht vorgesehen. Also ich glaube, da kann man sich ganz entspannen, wirklich ganz entspannen. Mhm.
Ja. Okay, wenn wir nicht amerikanische Verhältnisse bekommen, aber wie sieht's aus, werden wir noch mehr dokumentieren müssen?
Ich denke also ja.
Aus juristischer Sicht, ja.
Ja, ich denke ja, denn tatsächlich, ich meine, da muss man auch fair bleiben. Natürlich, die Eltern, die Patienten, auch meine Mandanten sind heute besser informiert. Nicht alle, aber es sind selbstbewusstere, selbstsichere, informierte Patienten, Mandanten, die einbezogen werden wollen. Und das setzt eben voraus, dass eben auch ex post klar sein muss, was habe ich gemacht als Arzt. Und das setzt eben auch voraus, dass man schon auch über das Aufklärungsgespräch vielleicht ein bisschen mehr schreibt oder über die Behandlung. Aber auch da ist ja die Digitalisierung durchaus ein Mittel der Wahl. Man wird, also gerade beispielsweise auch in der Pflege oder eben auch bei Akutmaßnahmen, wenn man eben dann versucht, und das wäre jetzt eben eine Idee, dass man sagt, okay, man digitalisiert insofern, dass man sagt, okay, wir können jetzt schon während der Maßnahmen auch das und das aufnehmen. Nehme jetzt Tubus A, Kind ist so und so stabil oder nicht stabil. Und das kann man hinterher digitalisiert irgendwie auch in die Dokumentation bringen. Also ich glaube, dass das schon
zu spannend.
Hinzu kommt ja noch, und das ist ja das Interessante, man weiß ja aus der Luftverkehrssicherheit, dass ja gerade das, also gerade so jetzt speziell die Gespräche zwischen Co-Pilot und Pilot, sind ja ganz wesentlich für die Sicherheit im Flugverkehr. Also wenn der Co-Pilot sagt, ready for takeoff, dann wiederholt der Captain ready for takeoff. Und wenn Sie jetzt in der, ich sag mal, Akutsituation einer Reanimation, junger Facharzt sagt dann, ich nehme jetzt den Tubus oder ich mache jetzt dieses, jenes, welches, hat immer auch ein bisschen die Qualitätssicherung, dass man sagt, okay, du nimmst das jetzt und man weiß dadurch, dass die Behandlung optimiert werden kann.
Da sprechen wir absolut aus dem Herzen. Ich bin ein absoluter Fan von dieser, von diesem Qualitätsverbesserung durch Videoaufnahmen und Aufzeichnungen und so. Aber was mich halt wirklich immer wieder trifft, ist diese Angst vor juristischen Konsequenzen. Also bei, mit den Kollegen, wenn ich da diskutiere. Das ist irgendwie nicht rauszubekommen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass so die jüngere Generation, die, ich sag mal, mit Videos, Aufnahmen und so weiter groß geworden ist, da die Hemmung ein bisschen ablegt, aber die Angst ist immer permanent da. Und ich muss gestehen, mir ist es auch mal passiert, da am Eltern hatte ich mit einer Mutter gesprochen und die fragte mich, ob sie das Gespräch aufnehmen kann, wo ich erstmal ein bisschen geschluckt habe. Ja, ich hatte kein Problem damit, aber sie erklärte mir im Nachgang, dass sie das ihrem Mann vorspielen möchte, weil sie immer vergisst, was sozusagen erzählt wurde. Aber trotzdem ging da erstmal so ein gewisser Film los. Und, ja, war ein
komisches Gefühl. Ich meine, man kennt ja von diesen sogenannten Fire Drills, die ja auch in der Medizin angekommen sind, wo dann auch aufgezeichnet wird, wer verhält sich wie. Mhm. Und wer sagt was in welchem Ton? Und dann sitzt man danach mit dem Team und dann sagt der Oberarzt, ja wieso, es war doch ganz klar, dass ich dann die und die Anweisung gegeben hat. Und der Assistent sagt, ja nee, also so haben wir das nicht verstanden. Und dann guckt man sich das an und dann erst dann realisiert man, stimmt, die Anweisung war unklar oder was auch immer. Und nur darüber kann man lernen. Mhm.
Wir haben Kollegen aus Leiden, die sind da sehr führend auf dem Gebiet. Niederlande, die machen wirklich die Aufzeichnung der Erstversorgung, gucken danach sich diesen Film mit den Eltern gemeinsam an. Nicht nur mit dem Team, sondern mit den Eltern. Finde ich absolut toll. Und ist wirklich auch eine Sache, diese Blackbox-Kreislauf für Eltern auch sichtbarer zu machen, finde ich sehr tolle Geschichte.
Also ich denke mal, das ist vielleicht auch etwas, ich werde ja auch immer noch eingeladen zu Medizinerkongressen. Also obwohl ja, ich kann mich erinnern, eine kleine Anekdote vor einiger Zeit, als ich einen kleinen Vortrag gehalten habe, da kam so der Zwischenruf irgendwie, da kommt der Feind. Ja, ich bin ja nicht der Feind, sondern ich meine, unser Anliegen, also das Anliegen der Geburtshelfer, der Neonatologen und mein Anliegen ist doch, dass die glückliche Mutter mit dem gesunden Baby nach Hause geht. Und ich glaube, dass wenn man mit so einem Film auch den Eltern zeigt, was gemacht wurde, und ich bin also nach wie vor der ganz festen Überzeugung, dass in aller Regel die Mediziner machen das ja nicht vorsätzlich. Es ist, ne, also da sind ja keine bösen Menschen. Ich sage es jetzt mal ganz einfach. Das sage ich auch den Eltern. Aber wir haben natürlich strukturelle, personelle Probleme. Das ist selten individuelles Versagen. Auch das gibt es, muss man auch sagen. Es gibt eben auch Ärzte und Ärztinnen, die einfach keine guten Mediziner sind, die handwerklich das nicht können, die nicht die Erfahrung haben. Und das geht natürlich nicht. Und dann ist es ein individuelles Versagen. Aber das individuelle Versagen ist eher im Hintergrund. Das ist eher, wie gesagt, Übernahmeverschulden, Koordinationsfehler, Kommunikationsprobleme. Ja, das ist etwas. Und da glaube ich, dass, wenn man sowas aufnimmt und auch den Eltern sagt, schau, das und das haben wir gemacht, dann sagen die, ach so, stimmt, sie haben wirklich. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr helfen kann.
Spannender Gedanke aus juristischer Sicht. Herr Dr. Uphoff, an der Stelle haben wir eigentlich immer so eine Empfehlung für eine Publikation zum Nachlesen. Haben Sie auch was Sie unseren Zuhörern und Zuhörern empfehlen können?
Also ich empfehle jetzt nicht meine Veröffentlichung, das sicher nicht. Ich selber, wenn ich mit Eltern oder eben auch mit Medizinern, die sich jetzt, ich sag mal, um diese besonderen Kinder auch kümmern, es gibt vom Bundesverband Körper mehrfach behinderter Menschen, BVKM, also Bertha, Vogel, Kirche, Martha, .de gibt es ganz hervorragende Literatur über Unterstützung, Hilfebedarf bei diesen besonderen Kindern, Möglichkeiten der Familienentlastung und dergleichen mehr, weil das Leben und der Alltag mit einem behinderten Kind ist natürlich eine immense Herausforderung und es ist auch eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die Eltern da leisten. Und ich glaube, das ist ja das A und O, dass ja auch die Eltern Experten in eigener Sache werden müssen. Mhm. Die müssen die Pflege und Unterstützung natürlich auch beherrschen des Kindes. Und ich meine, bei den Medizinern, die vielleicht auch in der Niederlassung später mit diesen besonderen Kindern zu tun haben, auch die müssen natürlich auch sich professionalisieren und genau wissen, was gibt es für Therapiemöglichkeiten, was gibt es für Heil- und Hilfsmittel. Ich bin selber überrascht, wenn manche Eltern hier zu mir kommen und sagen, ja, wir haben jetzt dieses und jenes an Heil- und Hilfsmitteln und ich rede jetzt nicht von Orthesen, sondern wirklich auch, wo man merkt, hui, das ist wirklich sehr professionalisiert, wie die Eltern dort die Pflege beherrschen. Und BVKM ist da eine wunderbare Anlaufstelle, um wirklich ein Menge an Informationen und auch Anschriften oder weiterführende Literatur zu finden.
Okay, wir werden es auch auf der Homepage unter dskn.org verlinken. Da werden die Zuhörer und Zuhörerinnen das auch nochmal finden. Wichtiger Hinweis. So, jetzt ist die Dreiviertelstunde schon fast um. Ging wie immer viel schneller als gedacht. Dr. Opoff, was möchten Sie meinen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen für ihre klinische oder wissenschaftliche Arbeit mitgeben?
Also ich denke, der gute Mediziner, das hat mir mal auch ein Chefarzt aus der Geburtshilfe gesagt, muss natürlich vor allem die Fachkompetenz haben, die Erfahrung haben, aber er muss am Ende des Tages vor allem auch die Empathie mitbringen, sich, so war die Formulierung von dem Chef, er muss sich das Problem des Kindes zu eigen machen. Und ich glaube, das macht gute Mediziner aus. Also natürlich, die Fachkompetenz ist das Entscheidende. Und die Erfahrung muss dazukommen. Aber ich glaube, dass auch Eltern sehr schnell merken, und das ist bei mir im anwaltlichen Bereich nicht anders, die Eltern müssen den Eindruck haben, der Mediziner kümmert sich um unser Kind und ist bei uns und kann das auch und hat ein offenes Ohr, nicht? Und wir können mit allem, trotz der engen Personaldecke, jederzeit mit ihm sprechen. Das ist, glaube ich, das Auto. Offenes Ohr und die Eltern mit einziehen.
Vielleicht einfach auch die Perspektive der Eltern mal versuchen einzunehmen. Viele sind ja auch Eltern und wenn man das sozusagen denkt, was ist mit meinem Kind, was würde ich dafür kämpfen, ist es, glaube ich, auch hilfreich.
Genau, also wie ich es eingangs gesagt habe, die Eltern kommen hier zu mir mit ihren wichtigsten, ihren Kindern. Das ist eben wirklich, das sollte im Grunde auch so ein bisschen der Grundsatz sein und die Empathie irgendwie begründen, weshalb man als Kinderarzt, als Kinderärztin arbeitet. Und ich meine, es ist ja auch, das muss man ja auch sagen, es ist ja eine ganz wunderbare, dankbare, wertvolle Arbeit. Ja, also das muss man ja auch sehen. Das ist das Schönste, was man machen kann im Grunde. Ja, also außer Anwalt, nicht? Aber
ich liebe meinen Beruf auch. Und zum Abschluss, was möchten Sie Eltern mitgeben, deren Kinder in der Klinik betreut werden müssen?
Dass sie dem Arzt, der Ärztin vertrauen sollten, kritisch bleiben, aber wie gesagt, vor allem mit dem Arzt zusammen überlegen, was ist gut für unser Kind. Und zuhören und einfach auch vertrauen und sich natürlich schlau machen, kritisch bleiben, das ist klar. Aber man sollte niemals sozusagen mit der Faust in der Tasche schon in die Klinik kommen, sondern man muss zusammen, es ist Teamwork. Im Grunde ist es auch Teamwork zwischen Eltern und Ärzten, also gerade ja auch in der Pflege. Ja. Und ich glaube, da einfach positiv bleiben.
Ein besseres Schlusswort hätten wir nicht haben können. Lieber Dr. Opoff, herzlichen Dank für das informative Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht.
Gerne.
Alles Gute.
Ja, ganz lieben Dank und ganz liebe Grüße nach Dresden hier aus der Bundesstadt Bonn.
Danke. Das war er wieder, der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde Expertenwissen, diesmal mit Dr. Roland Opoff aus Bonn. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.